ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 8. Oktober. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Da sterben Hunderte und Tausende, die werden bombardiert. Rücksichtslos interessiert ja auch nicht.
Ein Land muss sich verteidigen können, aber die Frage ist wie. Diplomatie ist auch eine Form der Verteidigung, nicht nur die Waffen.
Bildung, die bräuchten 100 Milliarden, aber nicht die Waffen.
Das waren Stimmen von Demonstranten am 3. Oktober in Berlin. Da ging es nicht nur, aber eben auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zentrale Forderungen, keine weiteren Waffenlieferungen an Kiew, Verhandlungen mit Russland. Das war nicht die erste, wohl auch nicht die letzte in den Augen der Teilnehmer Friedensdemos. Und ganz sicher war es auch nicht die größte. Wie groß, darüber gibt es ja meistens unterschiedliche Angaben, so auch in Berlin. Um die 40.000 sagten die Veranstalter, weitaus weniger, nämlich irgendwas im unteren fünfstelligen Bereich, sagte die Polizei. Auf jeden Fall aber kein Vergleich mit den großen Demos der westdeutschen Friedensbewegung, vor allem gegen den NATO-Doppelbeschluss. Etwa diese Demonstration im Oktober 1981. Damals hatten sich allein in Bonn bis zu 300.000 Menschen versammelt. Das war Aufmacher in der Tagesschau. We'll walk hand in
hand. We'll walk hand in hand. Mit dem US-Star Harry Belafonte als umjubelten Gast und mit der Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ging gegen 17:30 die Veranstaltung zu Ende, der von politischen Gegnern bereits vor Beginn Anti-Amerikanismus vorgeworfen worden war.
Das haben die Veranstalter damals natürlich zurückgewiesen, aber es war damals einfacher, in Gut und in Böse zu denken. Vor allem das Böse war für viele ganz klar definiert. Amerika, der kapitalistische Westen, die NATO und ihre Soldaten. Heute ist das anders, denn Russland hat mit dem Krieg das Völkerrecht gebrochen und ist für schreckliche Kriegsverbrechen verantwortlich. Das lässt sich weder wegdiskutieren noch wegdemonstrieren. Trotzdem denken inzwischen nicht nur Putin-Versteher darüber nach, wie dieser Krieg denn endlich zu beenden wäre. Mit Verhandlungen? Und dann der sicheren Aussicht, schwer bis kaum erträgliche Kompromisse mit den Angreifern machen zu müssen? Darüber kann man wirklich lange reden und genau das tun wir in diesem Podcast mit Dr. Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Und das tun wir auch, weil eben die Lage in der Ukraine so ist, wie sie ist, nämlich alles andere als gut für die Verteidiger. Oder Kai?
Ja, so ist es. Aber bevor wir uns der Ukraine zuwenden, Carsten, würde ich gern kurz auf die Lage in Nahost eingehen. Da hatten ja Anna, du und Daniel Gerlach das Szenario vor dem Jahrestag dieses 7. Oktober am Freitag bereits besprochen. Nun liegt das Gedenken an diesen Ausgangspunkt all dessen, was in Nahost gerade passiert, hinter uns. Das Gedenken an diesen Tag des Hamas-Überfalls auf Israel, bei dem mehr als 1200 Menschen starben, den man ohne Zweifel als das schlimmste Pogrom an der jüdischen Bevölkerung seit dem Holocaust bezeichnen kann. Seitdem versucht die Netanjahu-Regierung in Israel an mehreren Fronten die Strukturen ihrer Feinde zu zerschlagen, die Strukturen der Hamas in Gaza und seit dem 30. September auch die Strukturen der Terrororganisation Hisbollah im Libanon mit immer neuen Luftschlägen auf die Hauptstadt Beirut. Das passierte auch vergangene Nacht wieder. Dabei soll ein weiterer hochrangiger Hisbollah-Anführer getötet worden sein, nach israelischen Angaben. Und dann weitet Israel auch seine Bodenoffensive im Libanon immer mehr aus. Bislang war die Armee vor allem im Osten aktiv. Aktuell gibt es nun nach eigenen Angaben auch Operationen im Südwesten. Und dann steht da noch das vielleicht größte, weil potenziell gefährlichste Fragezeichen im Raum. Wie reagiert Premier Netanyahu auf die jüngsten Angriffe mit ballistischen Raketen aus dem Iran? Versucht er womöglich, die zum Teil ja unterirdisch und gut gesicherten Atomanreicherungsanlagen zu zerstören? Die Welt weiß, die USA wissen, Deutschland weiß, welche Gefahren ein offener Krieg mit dem Iran birgt.
Mit unseren internationalen Partnern stehen wir im engen Kontakt, um die weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern. Und das ist in den letzten Tagen nicht einfacher geworden. Wie alle wissen, die Gefahr eines Großkonflikts in der ganzen Region bleibt unverändert da. Deshalb bemühen wir uns gemeinsam darum, dass im Nahen Osten ein solcher Flächenbrand nicht ausbricht.
So hat es Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Videobotschaft zum 7. Oktober ausgedrückt. Die deutsche Linie lautete ja von Anfang an und ganz klar, verantwortlich für den Brand in Nahost ist die Hamas. Israel darf sich wehren. Trotzdem braucht es einen Waffenstillstand und langfristig die Zwei-Staaten-Lösung. Nur von einem Waffenstillstand oder gar einem Staat für die Palästinenser sind wir weiter entfernt als je zuvor. Was auch ein Zeichen dafür ist, wie ohnmächtig die Welt und selbst die in Nahost nicht mehr ganz so mächtigen USA dem zusehen. Daniel Gerlach hat es ja am Freitag gesagt, natürlich könnten die USA und auch Deutschland noch auf ganz andere Weise Druck ausüben, zum Beispiel auf die Netanjahu-Regierung. Und was Europa angeht, so macht das, muss man leider diagnostizieren, mal wieder einen wenig geschlossenen Eindruck. Eine einheitliche Linie in der EU gibt es ganz und gar nicht. Frankreichs Staatspräsident Macron droht mit einem teilweisen Waffenlieferstopp an Israel, aber steht damit ziemlich alleine da. Also so wirklich abgestimmt wirkt das alles nicht.
Okay, dann richten wir jetzt mal eben den Blick auf die Ukraine, Kai. Da wird die Lage ja vor allem im Osten, im Donbass, schon immer schwieriger für die ukrainische Armee. Nur über eins kann sich Präsident Zelensky nicht beschweren, nämlich über Besuch, und zwar aus Europa.
Ja, genau. Selten zuvor hat Präsident Zelensky vermutlich die Hände von so vielen Niederländern in so kurzer Zeit geschüttelt, wobei Mark Rutte, ehemals niederländischer Premierminister, ja, wie du berichtet hattest, Carsten, in seiner Funktion als neuer NATO-Generalsekretär vergangene Woche in Kiew war. Nun hat aber auch der niederländische Verteidigungsminister Rüben Brekelmans Kharkiv und Kiew besucht. Und er hat, wie ich finde, einige interessante Ankündigungen gemacht. Es seien nun auch die ersten niederländischen F-16 am ukrainischen Himmel zu sehen, hat er gesagt. Das heißt, nach Dänemark hat nun auch Holland erste Jets geliefert. Wie viele genau, wollte der Minister nicht verraten. Zugesagt sind ja insgesamt 24, die in den nächsten Monaten in die Ukraine gehen sollen. Und dann hat Brekelmanns dem Kiew Independent noch erklärt, die Kampfflugzeuge würden vor allem für defensive Operationen eingesetzt. Die Offensive, so hat er sich ausgedrückt, sei etwas komplizierter. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir ja stets berichteten, dass nämlich die F-16 im Moment helfen, den massiven russischen Raketenbeschuss einzudämmen. Und dass diese Jets sich bislang zurückhalten, an der Front beispielsweise im Donbass den Truppen am Boden zu helfen, was theoretisch ginge, aber eben risikoreicher ist.
So ist es, wegen der sehr guten russischen Flugabwehr. Haben wir oft schon drüber gesprochen. Jetzt gucken wir mal auf die aktuelle Lage. Wie sieht es denn aus im Osten der Ukraine?
Da gibt es aktuell die Meldung, dass russische Truppen in die Stadt Toretsk vorgedrungen sind. Dieser Ort liegt im Osten des Landes, in der Region Donetsk. Und es handelt sich nicht nur um eine wichtige Kohlebergbaustadt, sondern auch um einen Knotenpunkt, von dem aus die Versorgung der Frontlinien der Ukraine bislang stattfand. Von einer instabilen Situation sprechen die ukrainischen Behörden selbst. Es werde nun in der Stadt gekämpft, die Lage also extrem schwierig dort, wie du es ja angekündigt hast, genau wie weiterhin etwas weiter südlich und westlich von Toretsk, wo weiter schwer gekämpft wird, wo die russischen Truppen versuchen, auf die Stadt Pokrovsk, strategisch wohl noch wichtiger als Toretsk, vorzurücken, vor allem, wie ja auch schon oft bei uns berichtet, von Südosten her. Und die russischen Truppen kommen voran, wenn auch langsam, aber umso verständlicher natürlich der ukrainische Hilferuf nach mehr Unterstützung vom Westen. Und zuletzt noch ein Blick auf die Region Kursk, also jene Region, in der die ukrainischen Truppen bei diesem Überraschungsangriff Anfang August russisches Territorium eingenommen hatten. Da stoßen mal hier russische, mal dort ukrainische Truppen vor, ohne dass es größere Eroberungen der einen oder der anderen Seite im Moment gäbe.
Und dann oder vielleicht auch genau deswegen, wegen der schwierigen militärischen Lage, Kai, wartet die Regierung in Kiew jetzt händeringend auf das kommende Wochenende. Denn da gibt es ja auf der deutschen Luftwaffenbasis Ramstein ein erneutes Treffen, und zwar zum Thema Ukraine-Hilfen.
Ja, und zwar diesmal auf höchstmöglicher Ebene. Es sind nämlich die Staats- und Regierungschefs, die sich treffen in diesem Ramstein-Format. US-Präsident Joe Biden, ohnehin auf Deutschlandbesuch, wird dann dabei sein. Und eben weil dieses Treffen so hoch angesiedelt ist, sind auch die ukrainischen Erwartungen entsprechend hoch gesteckt, wie dieses Jahr unter anderem von Präsident Zelensky in den sozialen Medien geteilte Video beweist.
October 12th, a new Ramstein meeting. This time at the level of leaders. And its purpose is to present the victory plan to all partners who genuinely help. We have a clear strategy for advancing a just end to the war. Peace through strength.
In diesen wenigen Sätzen steckt ja schon eine Menge drin. Also, Zelensky will seinen Friedens- bzw. Siegesplan allen Unterstützern erläutern. Gegenüber Einzelnen, also den USA zum Beispiel, hatte er das ja bereits getan. Und es ist auch klar, worin der besteht. Frieden durch Stärke, so wie es eben in dem Video auch hieß. Das heißt, die Ukraine dringt weiter darauf, mehr Hilfe, mehr Waffen zu erhalten, um Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen. Genau darum wird es in Ramstein gehen und es wird spannend zu sehen, was vor allem der scheidende US-Präsident Joe Biden zu geben bereit ist, wie tief er noch Flöcke einrahmen möchte, bevor möglicherweise Donald Trump erneut die Geschäfte übernimmt. Das Zeichen, das von Ramstein ausgehen soll, ist klar: Wir lassen nicht nach in unserer Unterstützung. Das wird ganz sicher auch die Bundesregierung so auszusenden suchen. Interessant fand ich auch, dass aus Moskau erneut sehr skeptische Töne zu möglichen Gesprächen oder Verhandlungen kommen. Kreml-Sprecher Peskow sprach dabei ein von ihm sogenanntes deutsches Szenario an und meint damit offenbar Überlegungen, dass man den Krieg beenden könne durch Gebietsabtretungen von Seiten der Ukraine, wofür die Ukraine dann als Gegenleistung und Sicherheitsgarantie eine NATO-Mitgliedschaft bekäme. Ich würde jetzt davor warnen, dies für bare Münze zu nehmen. Einen solchen offiziellen deutschen Plan, in Anführungsstrichen, gibt es meines Wissens nicht. Auch wenn mir tatsächlich ein solches Szenario in meinen Gesprächen in Berlin in den letzten Wochen, und ich war ja ein bisschen in der Hauptstadt unterwegs, so oder so ähnlich als Gedankenspiel immer mal wieder begegnet ist oder auch als Idee so geäußert wurde. Und ich fand auch auffällig, dass der ja nun ehemalige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in unserem Interview vergangene Woche so stark für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine geworben hat. Der Haken an einem solchen Deal ist, die Ukraine ist Stand heute aus naheliegenden Gründen nicht bereit, auf irgendwelche Gebiete zu verzichten. Und für die deutsche Haltung ist klar, ohne die Ukraine oder über die Köpfe der Menschen in der Ukraine hinweg wird es keinerlei Art Deal und auch keinerlei Gespräche geben. Und auch der Kreml geht auf Distanz zu möglichen Friedensüberlegungen. Es gäbe da viele Überlegungen, aber Zitat, bislang hat keine dieser Überlegungen eine reale Grundlage, so die Worte von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Es bleibt also dabei, eine Verhandlungslösung liegt erstmal in weiter Ferne.
Vielen Dank. Lieber Kai, nochmal kurz zusammengefasst, militärisch sieht es einfach nicht gut aus für die Ukraine und das ja nicht erst seit gestern. Und da ist es ja schon ziemlich logisch, dass dies die Debatte im Westen verändert. Und zwar eben doch in eine Richtung, wie kann man eigentlich Schluss machen mit diesem Krieg oder weitergedacht, wenn Russland überlegen ist, ist es nicht doch höchste Zeit für Verhandlungen. Darüber habe ich mit Dr. Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg gesprochen. Und ich habe ihn erst einmal nach seiner persönlichen Beurteilung der Lage gefragt.
Ich denke, zunächst einmal lohnt es sich, im dritten Jahr des Krieges vielleicht noch einmal zurückzuschauen und sich darüber klar zu werden, dass dieser Krieg immer wieder eine ganze Reihe von Veränderungen gebracht hat, die man so vielleicht nicht erwarten konnte. Zu Beginn des Krieges sind sehr viele ExpertInnen davon ausgegangen, dass die russische Armee relativ kurzen Prozess mit der Ukraine machen würde. Das hat sich dann recht schnell als falsch herausgestellt. Die Fähigkeit beispielsweise in der Schlacht um Kiew der Ukrainer sich zu verteidigen und auch die russischen Streitkräfte zurückzuschlagen, hat einige überrascht. Die nächste Überraschung kam dann, als die Ukraine zusehends in der Lage war, die russischen Truppen zurückzudrängen, zunächst im Süden des Landes, dann auch im Gebiet des Donbass. Die nächste Überraschung kam dann mit der ukrainischen Gegenoffensive, die doch mehr oder weniger komplett erfolglos blieb. Auch das hatten so viele nicht erwartet. Und dann kam es zu diesem Stellungskrieg, der hin und her ging, sich in einen Abnutzungskrieg verwandelte, hier vielleicht so ein bisschen auch die Überraschung, wie weit Russland dann doch willens war, selber Streitkräfte, zusätzliches Personal zu verwenden und einfach, ich sage es mal ganz hart, an der Front zu verfeuern. Und dann vielleicht die letzte Überraschung mit dieser Offensive der Ukraine in der russischen Kursk-Region. All das sage ich, um noch einmal klar zu machen, wir müssen uns darüber klar sein, wenn wir Aussagen tätigen über die Zukunft, wohin dieser Krieg gehen könnte, müssen wir äußerst vorsichtig sein, denn dieser Krieg hat bewiesen, er hält doch einige Überraschungen bereit.
Aber der Krieg läuft eben schon eine ganze Weile und wir haben mittlerweile ja Erfahrungswerte, wir haben auch Zahlen, unter anderem Zahlen, erschreckende Zahlen von Verlusten. Sie haben es gerade angesprochen, Russland war und ist offenbar bereit, Mensch und Material einfach an der Front zu verfeuern. Der Meat Grinder, der große Fleischwolf, das ist eins dieser Schlagworte. Die Zahlen, die kursieren, sind viele hunderttausend Tote oder eben dauerhaft kampfunfähig Verwundete, sicherlich auch sehr hoch bei den Ukrainern. Das heißt, wir stehen eben nicht mehr da, wo wir am Anfang waren. Die Möglichkeiten, die militärischen Möglichkeiten beider Seiten sind dezimiert, offenbar auch die von Russland. Hat das nicht doch eine gewisse Auswirkung, dass man sagt, einige dieser Überraschungen, die Sie eben angesprochen haben, die können sich auf jeden Fall so nicht wiederholen?
Das ist zumindest die Lage, wie sie sich jetzt gerade darstellt. Wir haben eine Lage, wo wir einen wirklichen Abnutzungskrieg haben, wo Russland immer mehr Mensch und Material reinwirft an der Front, vor allem jetzt in den Kämpfen im Donbass, in der Donbass-Region, wo Russland zwar stetig Geländegewinne erzielt seit einigen Monaten, aber eben doch in sehr geringem Umfang, wo die Ukraine inzwischen ganz klar im Hintertreffen ist, über zu wenig Soldaten verfügt, über zu wenig neue und frische Kräfte an der Front verfügt, wo sie über zu wenig Material verfügt. Da hat sich es als ein klarer Nachteil herausgestellt, dass beispielsweise die Waffenlieferungen aus den USA fast ein halbes Jahr auf sich warten ließen, weil dort der US-Kongress blockiert hatte, vor allem die Partei von Donald Trump. All das führt zu einer Lage, wo wir jetzt so einen Abnutzungskrieg haben, wie wir ihn vielleicht, erste Beispiel, das mir einfallen würde, aus dem Ersten Weltkrieg kennen. Da ist jetzt erstmal so gesehen nicht mehr so viel zu erwarten. Aber wie gesagt, auch da Vorsicht. Man weiß nicht, ob es nicht den Russen vielleicht doch noch gelingt, in diesem Winter an einer Stelle signifikant durchzubrechen. Und dann ist es unter Umständen nicht auszuschließen, dass vielleicht Teile der Front im Donbass kollabieren, gerade eben auch, weil die Ukraine doch einige sehr erfahrene Streitkräfte abgezogen hat für ihre Offensive in der russischen Kursk-Region, die wiederum ja jetzt auch zum Stillstand geht.
Wie sehen Sie denn als Friedensforscher vor dem Hintergrund dieser Einschätzung der Lage, die doch zumindest hier in Deutschland lauter werdenden Rufe nach Verhandlungen, dass man sagt, einige sagen ja sogar Waffenlieferungen ganz stoppen, auf Diplomatie setzen, dann gibt es andere, die sagen, vielleicht ist beides eine Idee. Was ist da Ihre Einschätzung?
Naja, zunächst mal vielleicht einmal ganz kurz den Blick weiten. Also das ist jetzt keine exklusiv deutsche Diskussion, die wir da führen, sondern das ist eine Diskussion, die vor allem auch in den strategischen Expertenzirkeln in den USA doch seit einiger Zeit geführt wird. Nur hat sie dort nicht ganz so die mediale Prominenz, wie sie sie bei uns besitzt, was auch klar ist, weil Deutschland ist nun mal viel näher hier an dem Krieg dran, als es vielleicht die Amerikaner gefühlt sind. Als Friedensforscher, Konfliktforscher muss ich natürlich sagen, es ist erschreckend zu sehen, in welchem Ausmaß dort an der Front Soldatinnen und Soldaten sterben. Auch das Ausmaß, mit dem Russland immer weiter auch zivile Ziele in der Ukraine attackiert. Und deswegen wäre es natürlich aus einer Sicht des menschlichen Leidens erst einmal nachvollziehbar zu sagen, wir brauchen jetzt Verhandlungen mit dem Ziel, dass dieser Krieg, wenn nicht eine Pause nimmt, dann vielleicht sogar zu einem Ende kommt. Aber, und jetzt kommt das große und vielfältige Aber, was würde das genau bedeuten? Was wären die Voraussetzungen? Wer wäre daran interessiert? Wie würde es danach weitergehen? Da stellen sich doch eine ganze Reihe von Fragen. Und was ich falsch halte, ist es zu sagen, so ungefähr, wir drehen jetzt mal den finanziellen und militärischen Hahn auf westlicher Seite zu und zwingen jetzt die Ukrainer quasi vor vollendete Tatsachen und sagen, so, jetzt verhandelt mal. Das ist falsch. Das geht nicht. Das ist auch aus meiner Sicht moralisch überhaupt nicht geboten. Was aber auch falsch ist, ist es immer weiter dieses Mantra zu wiederholen, das wir jetzt seit fast 3 Jahren hören, aus vielen Kreisen im Westen, zu sagen, nur die Ukraine entscheidet darüber, wann unter Umständen verhandelt wird. Weil das ist natürlich Quatsch, weil wir als Unterstützerland, als westliche Unterstützerkoalition sind in diesem Krieg mit drin. Das ist einfach so. Wir sind Unterstützer einer Kriegspartei. Wir sind
Teilnehmer sind wir aber nicht.
Wir sind keine direkten Teilnehmer, aber wir sind so gesehen indirekte Teilnehmer an einem Proxykrieg oder einem Proxykonflikt. Ja. Und natürlich können und müssen, würde ich sagen, wir bei diesen Themen mitreden und müssen eben auch unsere Präferenzen klar machen, beziehungsweise müssen wir klar machen, wo sind die Grenzen dessen, was wir überhaupt noch leisten können oder leisten wollen. Das ist eine Diskussion, die muss offen geführt werden, die muss bei uns zu Hause in den Hauptstädten, in Berlin, in Paris, in London und Washington geführt werden. Und da müssen wir meiner Meinung nach sehr bald zu einer klaren Strategie kommen, wie wir denn jetzt eigentlich mit dieser sehr komplexen Lage umgehen.
Sehe ich das richtig, dass Deutschland in diesem Kontext der verschiedenen Hauptstädte, die Sie genannt haben, eher auf der sehr zurückhaltenden Seite ist? Dass Olaf Scholz einfach jetzt schon gesagt hat, ich habe meine Grenzen und die sind verglichen zum Beispiel mit denen von London doch deutlich enger gesteckt?
Weiß ich nicht. Also was sind diese Grenzen, die bei uns enger gesteckt sind? Die Grenzen sind enger gesteckt, was beispielsweise...
Keine Tauruslieferung
genau,
zum Beispiel.
Genau, aber das würde ich sagen, ist meiner Meinung nach mit das einzige Beispiel. Ansonsten ist Scholz schon auch auf dieser Linie drauf, die aus den USA und auch in anderen Hauptstädten kommt, nämlich zu sagen, Unterstützung so lange wie nötig. So, und damit sind wir bei einem Problem aus meiner Sicht, nämlich nötig für was? Also Unterstützung so lange, bis was eingetreten ist, bis die Ukraine komplett befreit ist, komplett befreit in den Grenzen von vor 2014, wenn Russland die Ukraine das erste Mal angegriffen hat, wäre hier meine Frage, oder so lange, wie es nötig ist, bis irgendwann die Ukraine nicht mehr kämpfen kann. Das ist nicht klar. Und ich finde, da hat der Westen es verpasst, von sich aus auch in dem letzten Jahr einmal klar zu machen, welches denn hier eigentlich auch Optionen sind, die man akzeptieren könnte und wo man sagt, ja, wir halten es beispielsweise jetzt schon für eine Form des Sieges, wenn wir es schaffen, dass Russland nicht noch weitere Geländegewinne erzielen kann. Das wäre ja eine Definition von Sieg. Das ist zwar nicht die Definition von Sieg, die üblicherweise, sag ich mal, medial immer hergestellt wird in Deutschland, aber es ist ja auch klar, dass zum jetzigen Zeitpunkt dieses Maximalziel der kompletten Befreiung der Ukraine eigentlich in unerreichbare Ferne getreten.
Ich habe die Diskussion und nehme sie auch so wahr, dass das durchaus überall eigentlich so gesehen wird. Natürlich nicht allzu laut angesprochen, weil das wäre taktisch unklug, dass aber im Moment parallel dazu immer noch der Gedanke herrscht, lass uns doch den militärischen Druck auf Moskau so groß wie möglich machen, um die Verhandlungsposition der Ukraine, wenn es denn zu Verhandlungen kommt, so stark wie möglich zu haben. Das ist doch eigentlich logisch.
Ja, das ist logisch und das war auch in meiner Wahrnehmung war das über fast 2 Jahre lang so das Mantra und das war auch zu Recht so. Nur muss man ja auch sehen, dass der Druck, der inzwischen besteht, meiner Meinung nach eher auf Seiten der Ukraine ist, so nehme ich es zumindest wahr. Also nochmal, die Geländegewinne, die wir inzwischen sehen, sind Geländegewinne, die Russland erzielt. Die Ukraine ist militärisch betrachtet in keiner guten Situation. Russland hat gezeigt, dass es logischerweise über mehr Menschen verfügt, aber auch über den Willen, eben mehr Menschen in den von Ihnen beschriebenen Meat Grinder, diesen Fleischwolf, sehr, muss man leider sagen, entmenschlichender Terminus, aber es ist leider so, da hineinzuwerfen, dass Russland in der Lage ist und auch willens, komplett auf eine Kriegswirtschaft umzustellen und dass dieser Präsident im Kreml eben der Meinung ist, dass man diesen Krieg noch 2, 3, vielleicht 5 Jahre so weiterführen kann. Das sind ja alles Fakten, die so auf der westlichen bzw. ukrainischen Seite aus meiner Sicht so nicht gegeben sind. Es stellt sich für mich nicht so dar, dass die Ukraine in der Lage ist, immer weiter neue Truppen an die Front reinzuwerfen und dort auch in den entsprechenden Fleischwolf reinzuwerfen. Es stellt sich für mich nicht so dar, dass einzelne westliche Länder oder vielleicht sogar die gesamte westliche Koalition in Teilen auf eine Kriegswirtschaft umstellen will. Das höre ich nicht und das scheint auch kein Ziel der Politik zu sein. Und es scheint auch nicht so, als wenn es dafür eine Mehrheit in der Bevölkerung, zumindest in Deutschland, gäbe. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn man den wirklichen Willen hätte zu sagen, wir haben überhaupt noch die militärischen Möglichkeiten, die Ukraine hier jetzt noch jahrelang immer weiter und in zunehmendem Maße zu unterstützen. Wir hören es immer wieder aus den USA, wo berichtet wird, die Arsenale leeren sich. Man darf nicht vergessen, die USA liefern auch eine ganze Menge militärisches Gerät an Israel. Im Hintergrund, dass zunächst noch politische große Kräfte messen mit China. All das sagt mir, dass Russland hier scheinbar zumindest materiell den größeren Willen hat. Ich bezweifle nicht den Verteidigungswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer. Der wird auch nicht weggehen. Aber rein, wenn es um diese Fakten wie Mensch und Material geht, und das ist nun einmal in dieser Form von Krieg entscheidend, ist die Ukraine momentan in keiner guten Position.
Würde es dann aus Ihrer Sicht etwas ändern, wenn es jetzt diese umfassende Freigabe des Westens gäbe für den Einsatz westlich gelieferter Marschflugkörper, Raketen mit größerer Reichweite, auch tief im russischen Hinterland gegen Infrastruktur, gegen Kommandozentren?
Sehe ich nicht so, zumindest wenn ich mir durchlese, wie die amerikanische strategische und auch Intelligence Community die ganze Sache beurteilt. Also diese Diskussion um diese weitreichenden Abstandswaffen aus den USA, aus Großbritannien, aus Frankreich geht ja nun jetzt schon seit mehreren Monaten. Und es ist aus meiner Sicht klar, dass sich das russische Militär längst auf die Eventualität eingestellt hat, dass unter Umständen, sollte es zu einer solchen Entscheidung kommen, also diese weitreichenden Schläge auf russisches Territorium den Ukrainern zuzugestehen, dass man längst auch entsprechende Ziele gesichert hat, beziehungsweise Lager auch aus diesem Radius der Waffen entfernt hat oder kurzfristig entfernen könne. Das ist der eine Aspekt. Das heißt, diese Raketen würden gar nicht mehr zwangsläufig all diese Ziele auch treffen können. Dann hört man, dass es gar nicht genug von diesen Waffen wirklich gäbe, um einen signifikanten Unterschied zu machen. Da wären wir wieder bei diesem Thema, der immer wieder in diesem Krieg fast schon herbeigebeteten Game Changer. Es scheint mir so, dass es einen Game Changer im Sinne einer signifikanten Waffengattung in diesem Krieg nicht gibt und wahrscheinlich auch nicht geben wird. Ja, und dann natürlich auch die Befürchtung, wie sie aus amerikanischen Geheimdienstzirkeln beispielsweise via New York Times weitergegeben wurde, dass man auch Angst davor zu haben scheint, dass Russland unter Umständen zu Maßnahmen greift, wie beispielsweise mittels verdeckter Operationen gegen westliche Ziele vorzugehen. Also dass da eine Kosten-Nutzen-Rechnung nachher aufgemacht werden würde, die für uns keine positive wäre, also für uns im Westen. Und all das zusammengenommen zeigt mir eigentlich oder bringt mich zu dem Punkt zu sagen, wir führen hier vielleicht ein bisschen gerade die falsche Diskussion. Die Diskussion sollte nicht die sein, welche Waffen schaffen es jetzt quasi noch in letzter Sekunde das Blatt zu wenden für die Ukrainer, sondern die Diskussion sollte es sein, wie bringen wir die beiden Seiten an einen Tisch, um zumindest, wenn nicht eine Pause oder sagen wir mal, wenn nicht ein Ende des Krieges, so vielleicht zumindest zu einer Pause zu kommen. Ich denke, das ist eher die Diskussion, die wir zum jetzigen Zeitpunkt mitführen müssen.
Haben Sie da eine Idee?
Tja, also das, was ich habe, ist zumindest ein großes Bedenken erstmal. Über die Ideen können wir gleich sprechen, da gibt es verschiedene Vorschläge. Mein Bedenken ist es, dass zum jetzigen Zeitpunkt wir auf eine russische Seite treffen, die erkannt hat, dass die Ukraine nicht mehr über die Möglichkeiten verfügt und vielleicht in Teilen auch ein wenig kriegsmüde wird, dass der Westen sehr viel deutlicher kriegsmüde wird und dass man eigentlich die Oberhand hat und dass man theoretisch, sag es mal in Anführungsstrichen, nur noch ein paar Monate oder vielleicht auch ein Jahr weiterkämpfen müsste und dann könnte man die Ukraine in die Knie zwingen. Wenn das die Perzeption auf russischer Seite ist, ich weiß es nicht, aber wenn sie es sein sollte, dann wird es schwierig, Russland an den Tisch zu bekommen, weil Russland dann der Meinung sein könnte, dass es diese Ziele ja ganz einfach auf dem Schlachtfeld erringen könnte. Und zu den Ideen, die rumschwirren, ja natürlich, es gibt verschiedenste Ideen. Es gibt auch die verschiedensten Akteure. Generell natürlich wäre die Idee zu sagen, man friert diesen Krieg jetzt ein entlang der Front, die wir jetzt haben. Es müsste unter diesen Umständen natürlich zu so ein paar, sag mal, Land Swaps kommen. Das heißt, man tauscht Land gegen Land. Die Ukraine hat ja nun einen Teil Russlands eingenommen in der Kursk-Region. Hier könnte man überlegen, wäre Russland willens, bestimmte Regionen der Ukraine dafür einzutauschen. Dann natürlich die Frage, und das ist die eigentliche Frage, wie könnte man dann einen solchen Waffenstillstand absichern und wie könnte man vor allem verhindern, und das ist die große Frage, dass Russland das nicht nur als eine Atempause benutzt, um dann in einem oder zwei oder vielleicht fünf Jahren die Ukraine erneut dann ein drittes Mal anzugreifen. Wie kann das der Westen verhindern? Wie können das aber auch diese Staaten verhindern, die inzwischen ja auch ihre eigenen Initiativen starten, wie beispielsweise jüngst Indien, Brasilien, China, die mit eher, sag mal, ein wenig vagen Ankündigungen hier nach vorne geprescht sind. Wie kriegt man die mit an den Tisch, sodass man wirklich hier ein großes, umfassendes Abkommen hinbekommt, welches, und das würde ich sagen, ist das wichtigste Ziel, die Ukraine auf Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte absichert vor einer erneuten russischen Aggression.
Und da würde ich jetzt mal sagen, und das schreiben ja auch viele, dann bindet doch die Ukraine möglichst eng an die auch militärische Stärke des Westens. NATO-Nähe wurde jetzt gerade beim Wechsel des Generalsekretärs in Brüssel gesagt. Stoltenberg, Rutte der Neue haben gesagt, die Ukraine war noch nie so nah an der NATO wie jetzt. Es gibt Berichte, Sie haben die New York Times zitiert, die sagt, ja, es wird wohl drüber nachgedacht, tatsächlich die Front dort zunächst einmal zu fixieren und eine endgültige Entscheidung auf irgendeinen späteren Zeitpunkt zu verschieben, gleichzeitig aber der Ukraine weitreichende Sicherheitsgarantien auch der NATO zu geben. Wäre das ein Weg?
Ich persönlich sehe das nicht als einen Weg an, weil ich es nicht sehe, dass die NATO, die ja nun mal eine Militärallianz ist, die auf dem Konsensprinzip beruht, das heißt, da müssten alle inzwischen 32 Mitglieder auch zustimmen, dass man dort einen solchen Konsens hinbekommt, zu sagen, wir nehmen die Ukraine mit auf in die Allianz. Denn erstens, es muss ja klar sein, ein solches Abkommen darf nicht die Besetzung der ukrainischen Gebiete durch Russland anerkennen, sondern es muss da eine diplomatische, rhetorische Lösung gefunden werden, wo, Sie sagten es eben schon, dieses Thema viel später vertagt wird. Ein bisschen ähnlich, wie wir das in Deutschland erlebt hatten, wo beispielsweise auch Westdeutschland ja nie die Teilung Deutschlands anerkannt hat. Und hier müsste also eine diplomatische Lösung gefunden werden. Und damit wäre auch klar, dass natürlich die NATO nicht ein Land in die Allianz mit hineinnehmen kann, wo ein Teil des Territoriums des Landes, welches ja aus Sicht der NATO-Staaten immer noch Teil der Ukraine ist, im Grunde von Russland besetzt ist und wiederum von Russland wahrscheinlich nicht anerkannt wird, dass dieser Teil Teil der Ukraine ist. Ne? Also das heißt, wir hätten hier ein zweigeteiltes Land, welches man in die NATO aufnehmen müsste, aber eben nicht unter den Bedingungen, wie wir es damals zwischen Ost- und Westdeutschland hatten, wo wir zwei klar erkennbare unterschiedliche Staaten hatten. Das geht aus meiner Sicht nicht. Das Zweite ist, das natürlich, und damit sind wir bei den Ländern, die dann widersprechen würden, und ich möchte mal mich ein wenig aus dem Fenster raushängen und sagen, dass hier beispielsweise Deutschland zumindest unter der Regierung Scholz widersprechen würde, wenn man eben ein Land aufnimmt, wo unter Umständen vielleicht dann doch, nicht direkt morgen, aber vielleicht in ein paar Jahren, wieder ein heißer Krieg startet, man dann automatisch einen Krieg zwischen der nuklear bewaffneten Allianz und dem nuklear bewaffneten Russland hätte. Ich glaube, dieses Szenario ist eines, das doch sehr viele Länder innerhalb der NATO abschreckt und deswegen keinen Konsens finden würde. Ich denke, der Weg daraus, aus diesem Dilemma, einerseits zu sagen, die Ukraine auch militärisch so stark wie möglich zu unterstützen, gleichzeitig sie nicht in die NATO mit aufzunehmen, könnte ein zweifaches sein. Es wird immer wieder darüber diskutiert, die Ukraine stattdessen in die EU aufzunehmen, weil das natürlich vor allem wirtschaftliche Anreize bietet oder bieten könnte. Auch das muss in aller Ruhe diskutiert werden. Hier muss das Für und Wider abgewogen werden. Beispielsweise eben auch die immer noch virulente Wirtschaftslage innerhalb der Ukraine, wo wir doch sehr viel auch mit Korruption und Bestechung zu tun haben. Ist das wirklich etwas, was man wirtschaftlich in die EU dann einholen möchte? Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass es auch innerhalb der EU so etwas wie einen militärischen Aspekt und einen militärischen Beistandspunkt gibt in den Lissabon-Verträgen. Ne? Ist nicht so, dass die EU immer nur die reine Wirtschaftsmacht ist. Und deswegen vielleicht eher der zweite Aspekt, und da lohnt sich dann der Blick auf Israel. Da haben wir es mit verschiedensten Bündnisverträgen bilateraler Natur zwischen den USA und Israel zu tun, wo im Grunde, vereinfacht gesagt, die USA Israel so weitreichend und über Jahrzehnte mit Waffen aufrüsten und immer wieder aufs Neue unterstützen, dass sie dieses Land selber in die Lage versetzen bzw. befähigen, sich eben auch gegen eine Vielzahl von potenziellen Angreifern verteidigen zu können. Das sehen wir jetzt jüngst seit einem Jahr in Israel. Ich denke, das muss der Weg nach vorne sein. Die Ukraine muss verschiedenste eng geknüpfte und miteinander verbundene bilaterale militärische Unterstützungsverträge mit westlichen Staaten eingehen können. Und diese Verträge müssen dann eben auch von westlicher Seite bedient werden. Und das heißt, dass Staaten wie beispielsweise die USA, die sagen, unsere Arsenale leeren sich, wir haben so etwas wie einen imperialen Overstretch, das heißt, wir sind in zu vielen Konflikten engagiert, die müssten dann in der Lage sein, die Ukraine eben auch militärisch mit Lieferungen von Militärgerät, Bomben etc. pp. Auszustatten. Und wenn die das nicht können oder nicht wollen, weil beispielsweise mal wieder ein America First Präsident ankommt, dann müssen eben die Europäer dazu in der Lage sein. Und das müssten dann vor allem auch wirtschaftlich starke Nationen wie Deutschland sein. Und damit sind wir dann in Deutschland bei Diskussionen um den Verteidigungshaushalt, wir sind bei Diskussionen um die Schuldenbremse und wir sehen urplötzlich, wir haben eine Diskussion, die sich weitet und weit über das Thema Ukraine hinausgeht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Diskussion jetzt in all ihren Verästelungen beginnen zu führen. Denn das, was wir vielleicht eines Tages oder vielleicht hoffentlich in naher Zukunft an die Ukraine versprechen, das müssen wir dann auch halten können. Und zwar nicht nur für ein paar Jahre, sondern wahrscheinlich für Jahrzehnte.
Das fand ich jetzt wirklich spannend, diesen Bogen mal zu sehen. Was mir klar wird, das ist etwas, selbst wenn es ideal läuft, das nicht von heute auf morgen passieren kann. Aber was ja von heute auf morgen passieren kann, und damit komme ich auch zum Schluss unseres Gesprächs und zu vielen Mails, die wir immer kriegen, das ist ja doch die tiefer sitzende Angst vor einer möglicherweise auch gar nicht so gewollten, sondern fast zufälligen Eskalation, weil irgendwo etwas passiert und das eine Reaktion auslöst, die möglicherweise, Sie haben es in dem Gespräch ja mal angedeutet, dazu führen könnte, dass Putin salopp gesagt doch mal irgendwo den roten Knopf drückt. Wir kriegen viele Mails von Hörerinnen und Hörern, die genau davor Angst haben, vor einer nuklearen Eskalation. Sie sind auch auf dem Gebiet ein ausgewiesener Fachmann. Bei all dem, was wir im Moment sehen, wo es eher in Richtung Verhandlungen geht, für wie groß halten Sie Stand heute die Gefahr, dass so etwas doch noch passieren könnte?
Zunächst mal kann ich es völlig nachvollziehen, dass die Hörerinnen und Hörer sich hier Sorgen machen. Und zwar nicht nur beim NDR, ich bekomme das selber mit als Friedensforscher. Ich bekomme pro Woche verschiedenste Zuschriften von besorgten Bürgerinnen und Bürgern. Und es ist nachvollziehbar, denn nochmal, hier befindet sich eine Nuklearmacht, eine aggressive Nuklearmacht, die ihre Atombomben benutzt, als eine Art psychologische Drohfläche, die befindet sich in einem Proxykrieg mit einer nuklear bewaffneten Allianz, der NATO, in der immerhin drei Nuklearstreitkräfte, nämlich die französischen, die britischen und die amerikanischen, sich befinden. Und natürlich kann in einem Krieg, ohne dass man das will, auch einiges mal schief gehen. Und da muss man schon sagen, jetzt über fast 3 Jahre, alle Seiten, die ich gerade eben erwähnt habe, haben sich hier doch sehr viel auch Mühe gegeben, um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Wir sprechen immer sehr viel bei uns im Westen über die sogenannte Selbstabschreckung. Das heißt, dass wir zu sehr auf die roten Linien der Russen achten würden. Aber jetzt wenden wir mal einmal kurz den Tisch und damit die Perspektive. Auch Russland hat haarklein darauf geachtet, dass es zu keinem gewollten oder ungewollten Übertritt oder einer Ausweitung dieses Krieges auf NATO-Territorium kommt. Bis zum heutigen Tage nicht passiert. Das heißt, auch Russland erkennt hier klarere rote Linien auf unserer Seite und respektiert die auch. So, nun kommen wir zu diesen roten Linien, die wir im Westen meinen zu erkennen, beziehungsweise wo wir, so würde ich jetzt anders formulieren, im Dunkeln uns langsam vortasten und hoffen zu erkennen, wo diese roten Linien sind. Und das ergibt sich aus 2 Zielen dieses Krieges. Das erste Ziel, das haben wir schon erwähnt heute in dem Gespräch, ist das Ziel zu sagen von Anfang an, wir unterstützen die Ukraine so lange wie nötig. Das ist ein klares Ziel, auch wenn ich vorhin zu Recht kritisiert hatte, dass wir eigentlich nie gesagt haben, mit welchem konkreten Ziel. So. Und das zweite ist es, und das hat der US-Präsident Biden sehr klar formuliert zu Beginn, wir wollen verhindern, dass wir hier im Dritten Weltkrieg landen, und zwar einen Dritten Weltkrieg, in dem dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Nuklearwaffen eingesetzt werden würden. Und natürlich ergibt sich hier ein Spannungsverhältnis aus diesen beiden Zielen, denn wenn man sagt, wir unterstützen die Ukraine jetzt einfach mal mit allem, was wir haben, dann ist wahrscheinlich die Chance recht hoch, dass man eben dann doch in diesem Szenario landet, wo irgendwann Nuklearwaffen von Russland eingesetzt werden. Das heißt, wenn man unterstützt, muss man vorsichtig vorgehen. Man muss sich langsam herantasten, man muss schauen, akzeptieren die Russen bestimmte Vorgehensweisen, zu welchem Zeitpunkt akzeptieren die und so weiter und so weiter. Also diese Taktik des, im Englischen nennt man es des Salami-Slicing, also des Schneidens der Salami in feine Scheiben, langsam, das hat bisher geholfen. Es hat zumindest geholfen, dass keine Nuklearwaffen eingesetzt wurden. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass die Ukraine bestimmte militärische Unterstützung immer nur peu à peu und teilweise mit sehr großer Verzögerung bekommen hat. Und das wiederum hat Auswirkungen gehabt, wie die Ukraine diesen Krieg kämpfen kann. Das sind einfach Interessensabwägungen, die man leider treffen muss, wenn man sich in einem Proxy-Konflikt mit einer nuklear bewaffneten Macht befindet. Und da sind gerade die Amerikaner sehr nüchtern und klar, dass sie sagen, das ist auch einfach in unserem nationalen Eigeninteresse. So. Gehe ich davon aus, dass Wladimir Putin zum jetzigen Zeitpunkt Nuklearwaffen einsetzen würde oder vielleicht in naher Zukunft einsetzen könnte? Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, ist die Chance dafür sehr gering. Denn wir haben es diskutiert, die militärische Lage stellt sich für Russland langsam doch positiver dar, beziehungsweise stellt sie sich eben für die westliche Seite und die Ukraine eher negativ dar. Wladimir Putin hat gemerkt, dass er sein Land komplett auf Kriegskurs bringen kann und dass es hier zu keinem größeren Widerspruch innerhalb seines Systems kommt, der vielleicht seine eigene Macht bedrohen könnte. Und das heißt, aus seiner Sicht ist das zum jetzigen Zeitpunkt militärisch betrachtet nicht nötig. Und dann kommen wir mal so zu diesem öffentlichkeitswirksamen Aspekt. Es gab ein sehr aufschlussreiches Interview jüngst in Kommersant, einer russischen Tageszeitung, des indischen Botschafters, der jetzt jüngst seinen Posten in Moskau verlassen hat und deswegen auf diesem Anlass ein Interview gegeben hat. Und der hat auch nochmal über dieses Thema eines möglichen russischen Nuklearwaffeneinsatzes dort gesprochen. Und der hat ganz klar gesagt, in dem Moment, wo Russland Nuklearwaffen einsetzt gegen die Ukraine, verliert es die Unterstützung des kompletten globalen Südens und Russland wird zu dem ausgestoßenen Paria-Staat, der komplett international isoliert ist. Und ich glaube, dieser Aspekt wiegt für Wladimir Putin und den Kreml sehr schwer. Denn Wladimir Putin mag es egal sein, wie die deutsche oder französische Gesellschaft über ihn denkt. Aber ihm ist es nicht egal, wie über ihn gedacht wird. In China, in Indien, in Brasilien und in anderen Ländern des globalen Südens, die in diesem Krieg entweder stillschweigend Russland unterstützt haben, zumindest wirtschaftlich, oder sich einfach nicht äußern möchten oder sich nicht auf eine Seite schlagen möchten. Das zählt für ihn, das ist wichtig, das will er auch behalten als Form des der Unterstützung. Und deswegen, glaube ich, spricht doch hier sehr vieles gegen einen Nuklearwaffeneinsatz zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wenn Sie mich fragen würden, ist die Chance, liegt die bei 0%, dann würde ich sagen, nein, aus einem ganz einfachen Grund, weil Russland ist nuklear bewaffnet und wir haben einen Krieg mit einer nuklear bewaffneten Macht. Deswegen können wir den Einsatz von Nuklearwaffen nie komplett ausschließen.
Dr. Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp. Es geht um eine neue, spannende Hörspielserie, Kalka 81. Eine Familie am beschaulichen Niederrhein rutscht durch den geplanten Bau eines Atomkraftwerks mitten in die Anti-Atomkraft-Bewegung. Es geht also um ein ähnliches Thema wie am Anfang in unserem Podcast. Demos in Deutschland, Polizei und Streit in der Politik.
Der schnelle Brüter ist ein Reaktortyp, der seinen Brennstoff, das Plutonium, selbst produziert. Und er ist gefährlicher als
Kalka. Kalka, stopp! Kalka, stopp! Kalka, stopp! Kalka, stopp!
Die Fenster dicht.
Kalka 81. Eine David gegen Goliath-Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht.
Warum willst du dir das Leben schwer machen?
Bitte?
Es will dich hier keiner sehen.
Ich will mit protestieren.
Oh, links geworden. Auf einmal.
Eine Familie am Niederrhein rutscht durch den geplanten Bau eines AKWs mitten in eine Anti-Atom-Bewegung.
Dass du da im Melkstall für Ordnung sorgst. Toll.
Vollkommen richtig. Ihr seid die Speerspitze des Dorfes.
Ja. So.
Wir machen nur unseren Job, Rolf.
Das haben die KZ-Wärter damals auch behauptet.
Dieses Abendessen war die dümmste Idee, die ich jemals hatte.
Streits, Demos und Politik. Kalka 81 in der App der ARD-Audiothek.
Meiden Sie bei frischem Obst den Genuss.